Ein herzliches Moin hier aus dem wunderschönen Ostfriesland. Mein Name ist Christina Breuns. Ich bin redaktionell verantwortlich für diese Sendung. Alle 4 Wochen moderiere ich an dieser Stelle das Unterhaltungsmagazin »Kein Blatt vorm Mund«. Im Berufsleben bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber meine Berufung sind Igel in Not. Aus diesem Grund bin ich Gründungsmitglied und erste Vorsitzende des Igelverein Aurich e.V. Meine Studiogäste sind Menschen aus Ostfriesland, die sich beruflich oder aus Berufung für ihre Mitmenschen einsetzen, sich für Tiere und die Natur engagieren oder den Genuss fördern. Frei nach dem Motto, man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Mein heutiger Gast ist Sina Meissner, Sommeliere aus Aurich. Über ihren, wie ich finde, sehr genussvollen Beruf plaudern wir bei einem Gläschen Wein oder 2 nach der ersten Musik. Bit Glieg. Mein Name ist Christina Breuns und mein heutiger Gast ist die Sommeliere Sina Meissner aus Aurich. Prost, Sina.
Prost. Herzlich willkommen bei mir.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz besonders, die heutige Sendung mit dir machen zu dürfen. Sina, meine erste Frage, wie wird man dann Sommeliere?
Oh, gute Frage. Das überschneidet oder das überspringt, glaube ich, jetzt oder überfordert mich, das alles zu erzählen. Aber kurz, ich bin gelernte Hotelfachfrau und bin über den Weg der Gastronomie in den Weinfachhandel gekommen und habe dann, nachdem ich 2003 mein Geschäft eröffnet habe, 2007 gedacht, ich muss mir das mal selber beweisen, dass ich das, was ich schon viele, viele Jahre meinen Kunden und Freunden und Gästen erzähle, auch wirklich kann und habe dann noch die Ausbildung zum Sommelier gemacht.
So, du hast 2003 den Weinladen eröffnet, genau. Und dann 2007 noch die Ausbildung zur Sommeliere, genau, drangehängt. Wie lange ist so eine Ausbildung?
Ganz, ganz unterschiedlich. Meine war jetzt berufsbegleitend über ein Jahr bei der IHK in Koblenz. Also an der Wein- und Sommelierschule in Koblenz habe ich diese Ausbildung gemacht. Das heißt, mit viel Pendeln hin und her.
Ich wollte gerade sagen, weil von Aurich nach Koblenz ist ja...
Das ist auch eine lange Geschichte.
Ja, ich komme ja von Bad Neuenahr, also Koblenz ist jetzt, ja...
Bei dir um die Ecke.
Ja, ja, genau. Ist ein Begriff.
Genau, dort habe ich die Ausbildung gemacht und bin dann seit Ende 2007 mit dem Praktikum, von dem wir vorhin schon mal sprachen, los. Ja. Und endete dann hochschwanger im November 2000 oder im Oktober 2008.
Du hast ein Praktikum gemacht bei einem Winzer.
Ja, genau.
Und der hat dich dann auch so alle Etappen mal mitlaufen lassen, von der Ernte, genau, bis zu den weiteren Prozessen, die letztendlich dazu führen, dass aus so einer kleinen Traube ein Schluck Wein, genau, entsteht.
Ja, genau so.
Aber gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? Ich meine, eine Hotelfachfrau, die kann ja auch dann irgendwann sagen, also ich mache jetzt noch eine zweite Ausbildung zum Koch oder warum gerade Wein? Warum nicht? Oder Whisky? Gibt es ein Whisky-Sommelier?
Weiß ich nicht. Ja, Sommelier, das ist eigentlich eine spannende Frage. Ist auch wieder ein anderes Thema nochmal, diese nicht geschützte Begriff Sommelier.
Ja. Ne,
das ist, ach so. Es gibt ja Biersommelier und Käsesommelier und Zigarrensommelier, Fleischsommelier, alles Mögliche.
Aha.
Die Ausbildung, die ich gemacht habe, beinhaltet eigentlich fast diese ganzen Dinge. Also eine klassische Sommelier-Ausbildung ist nicht nur Wein. Sommelier bedeutet ja so viel wie Mundschenk. Das stammt ja aus diesen Zeiten der Herrenhäuser, sage ich jetzt mal, wo der Mundschenk die Weine vorverkostet hat, ob die überhaupt in Ordnung sind, also auch tatsächlich frei von Gift, sage ich jetzt mal. Ne? Da hat sich also geopfert, hätte sich geopfert.
So, du musst im Prinzip auch wissen, welcher Wein zu welchem Käse passt. Ja. Oder da komme ich, da, genau, kriege ich dich noch. Da habe ich
also alle Getränke, auch Wasser und Säfte und Tee und Kaffee, Weine natürlich, Spirituosen, alle. Aber eben, und das ist das Wichtige, die Verbindung zu den Speisen.
Ja, da kriege ich dich noch. Da habe ich noch eine gute Frage, weil ich habe mir da nämlich wirklich was überlegt, was dazu passen könnte, ein Wein. Das kommt dann im weiteren Verlauf. So, aber das heißt, das ist dein Traumberuf.
Würde ich so sagen. Ich habe zumindest mein großes Hobby zum Beruf machen können.
Das ist immer, ich finde das immer ganz toll, wenn man das irgendwie hinbekommt. So, Ja, das ist dann also auch ein Stück Passion. Wein verkaufen und Wein verkosten.
Ja.
Und zur Passion kommt hier nochmal ein anderes Stück Passion. Passion von Les Bas Rouges. Sie hören das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vorm Mund. Mein Name ist Christina Breuns und mein heutiger Gast ist die Sommeliere Sina Meissner. Obwohl, genau genommen, bin ich ja bei dir zu Gast, Sina.
Genau.
Wir senden nämlich aus dem Weinschmecker in Aurich. So, Sina, was trinken wir hier eigentlich?
Nachdem es ja bei dir auch um Nachhaltigkeit geht, habe ich mir überlegt, wir starten mit einem Wein von den Sommeracher Winzern, eine kleine Winzergenossenschaft in Sommerach, südliche Mainschleife, also wir sind in Franken, die sich vor ein paar Jahren Fair and Green zertifizieren lassen haben.
Okay.
Wir haben einen Rivaner, viele kennen ihn noch früher als Müller-Thurgau. Wir haben jetzt einen Rivaner im Glas, fein her.
Okay.
Für euch, dass ihr wisst, wir probieren wirklich.
Ja, und für die, die jetzt nicht wissen, was ein Müller-Thurgau war oder ein Silvaner, das ist ein Rivaner.
Ein Weißwein?
Ja,
genau. Es ist ein Weißwein. Wir haben einen fruchtigen Weißwein im Glas, der eine sehr schöne Aromatik hat. Wir haben so ein bisschen reinschnuppert von Birnen, von Äpfeln, ein bisschen was von Blüten, eine leichte, würzige, kräutrige Nase mit. Und er hat ein ganz ein bisschen Restzucker, sprich er ist nicht so ganz knochentrocken ausgebaut.
Mhm.
Eigentlich so das Richtige für so einen lauen Sommerabend, wie wir sie jetzt ja im Moment in Ostfriesland haben.
Ja.
Damit können wir die Mittsommernacht am Samstag begehen.
Ja, der ist, ich trinke ja gerne Wein, aber ich würde jetzt sagen, den kann man gut wegtrinken. Ja.
Genau.
So ein der schöner ist angenehm zu trinken. Was sagst du, Thomas?
Ich liebe ja liebliche Weine und der gefällt mir.
Aha.
Das ist doch schön.
Ja, der ist wirklich nicht schlecht. Mhm. So. Wozu würdest du den denn empfehlen, wenn ich ein Essen serviere? Also was würde dazu passen? Also Salat? Glaub,
so wie der Wein ist, ne? So diese ganzen sommerlichen Gerichte. Also Salat, wie du schon sagst, ruhig mit ein bisschen Frucht. Wäre natürlich, ich selber bin ja bekanntlichermaßen weder Fleisch- noch Fischesser. Aber wer das gerne mag, so ein bisschen Geflügel, so ein bisschen Meeresfrüchte, irgendwie so in diese Richtung kann da gut haben. Oder eben aufgrund seiner Süffigkeit, wobei ich da Thomas sagen muss, er ist ja nicht lieblich, er ist einfach bloß so diesen Tick süffiger, aber schön, dass du dann damit trotzdem auch zurechtkommst. Ist das wirklich so ein Wein, den man wunderbar so trinken kann, auch als Aperitif trinken kann, noch ein bisschen gekühlter, als wir ihn jetzt haben. Salate, Antipasti, so in diese Richtung geht das super dazu.
Ja. Also ich bin immer noch ein bisschen geschädigt mit deutschen Weinen, weil ich mich noch so an meine Zeit als Kind erinnere und alles, was von der Mosel kam, das war süß. Und ich weiß, mittlerweile hat sich da viel getan und mit so einem Grauburgunder bin ich mittlerweile auch durchaus in der Lage, dass ich damit was anfangen kann. Aber ich tendiere immer noch sehr stark zu französischen Weinen oder spanischen Weinen, wenn es dann Rotweine sind, oder italienische Weine. Und wenn ich mir ganz unsicher bin und ich bin mal irgendwo, wo ich meinen Wein selber kaufen muss und kann mich hier nicht beraten lassen, dann gucke ich immer aufs Etikett.
Also, Etiketten sagen viel, wenn man sich damit auskennt.
Aha. Ja, ich finde immer, ich kaufe dann einen Wein mit einem schlichten Etikett, weil ich sage mir immer, die mit diesen pompösen Etiketten, das ist, weil das, was drin ist, da ist die Verpackung gut und was dann drin ist, ist vielleicht nicht so gut. Und ich tendiere dann immer, also das, was unten im Regal steht, normalerweise im Supermarkt für 4 Euro oder so, das würde ich sowieso nicht kaufen. Mhm. Also so 8, 9, 10 Euro. Dann gehe ich immer davon aus, wenn ich unsicher bin, das müsste was Anständiges sein.
Also Etikett, ich habe dich gerade falsch verstanden. Ich dachte, mit den Informationen, da hat man natürlich den Vorteil, bei uns in Deutschland auf den Etiketten stehen viele Informationen drauf, die dir den Weg zeigen, was im Wein ist oder was in der Flasche ist.
Ja, so klein, dass keiner es lesen
jetzt,
kann.
Da gibt es auch tatsächlich Richtlinien, wie groß welche Angabe sein muss. Alles genormt bei uns. Ich möchte aber darauf hinaus, schöne Etiketten, ja, ich glaube, im Supermarkt ist es tatsächlich ein Argument, ja, weil die ja keine seltenste Beratung haben. Bei mir ist es so, ich sage immer, wenn im Wein ein tolles Etikett habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Inhalt genauso toll ist.
Aha, okay.
Also ich suche ja den Wein erstmal aus nach dem Inhalt in der Flasche und dann, wenn der dann noch nett verpackt ist, umso schöner. Ja, also das kann man nicht immer sagen. Ich glaube, viele machen sich ja heutzutage viel mehr Gedanken um ihre Weine, als es früher war. Ne? Also wir können gleich den letzten Wein, den wir heute probieren, dann liest du das mal vor, als ich, weil ich habe da, dass ich mich nicht verhaspel.
Ja, ist gut.
Ich kann lesen, aber das ist immer...
Anderes Thema ist bei mir auch immer, also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass der Wein zum größten Teil keinen Korken mehr hat. Hm. Am Anfang war das bei mir, da stand dann Wein mit einem Schraubverschluss, wie so eine Flasche Cola. Und dann hatte ich immer, oh nee, muss nicht sein. Mittlerweile weiß ich, dass das...
Kein Qualitätskriterium mehr, würde ich tatsächlich so sagen. Also auch da beobachtest du wahrscheinlich viele Weine, also alles, was so ums Mittelmeer rundherum ist, die nutzen natürlich noch sehr, sehr viel Kork, einfach weil die ja auch gerade Portugal, ne? Gut, das ist jetzt nicht gerade Mittelmeer, aber ich lasse das mal als Iberische Halbinsel,
ja,
noch
genau,
Bisschen Mittelmeer gelten. Die bauen ja ihre Korkeichen an und das ist ja für die eine Industrie. Natürlich benutzen die mehr Kork. Und nachdem irgendwann umgestellt worden ist auf Schraubverschlüsse, hat man ja auch irgendeine Alternative gehabt. Unser Problem war ja, dass die Korkeiche nicht mehr ausreifen konnte. Mhm. Und so durch diese ganzen Bleichvorgänge, die da vonstatten gehen, dieses Trichloranisol, das ist eine chemische Verbindung, die innerhalb von kürzester Zeit diesen Geschmack des Korkes auch in den Wein übergibt. Also es ist eine chemische Verbindung, die da ist.
Ja, du hast ja jetzt ganz oft, dann ist da ein Korken drin, aber das ist dann im Prinzip auch kein Naturprodukt, sondern irgendein...
Presskork,
ja,
oder Kunststoffropfen.
Ja.
Das sind alles, also gerade so Kunststoffropfen ist viel schlechter als ein Schraubverschluss. Ein guter Schraubverschluss, und heutzutage sind es gute, reichen vollkommen aus, um dieses Produkt super zu verschließen. Du musst es nicht mehr liegend lagern. Mhm. Dieses bisschen Sauerstoff, was drin ist beim Abfüllen, das reicht vollkommen aus, um dass die Weine weiter reifen können. Man braucht also gar nicht so diesen Austausch, den man früher immer gesagt hat. Und wenn man mal richtig überlegt und mal sich vielleicht guckt, was hat man vielleicht schon mal gesehen im Leben, so alte Bordeaux-Weine zum Beispiel, die mit Kork verschlossen sind, hatten früher immer ein Siegelwachs oben drüber nochmal. Da kam auch kein Sauerstoff.
Ja, genau, das stimmt. Ja, die sind sowieso immer noch mal so verschlossen gewesen, dass da so oder so kein Sauerstoff dran kam.
Genau.
Aber ich dachte immer, gerade bei so einem alten Rotwein, Korkverschluss, liegend, ab und zu mal drehen, aber...
Ist nostalgisch natürlich sehr schön, das ist schon so, aber es braucht es tatsächlich nicht.
Gut, ja. Und bevor wir von Weißwein zu Rosé wechseln, machen wir noch mal ein bisschen Musik. Musica Felis. Moin, liebes Ostfriesland. Mein Name ist Christina Breuns und Sie hören die Sendung Kein Blatt vorm Mund. Mein heutiger Gast ist Sina Meissner, Sommeliere aus Aurich. Und jetzt als nächstes probieren wir einen Rosé. Gut.
Dann unseren Rosina.
Das ist deine Hausmarke.
Genau.
Der wird für dich abgefüllt.
Der wird für mich abgefüllt. Ich habe mehr oder weniger die Cuvée mit dem Winzer zusammengestellt, nach den Maßgaben, die ich gestellt habe. Man muss mal so sagen, man hat ja die Möglichkeit, wenn man verschiedene Grundweine hat, dass man aus diesen Grundweinen eine Cuvée zusammenstellen kann, eine Assemblage. Bei uns in Deutschland sagt man wieder negativ besetzt Verschnitt.
Ja, genau.
Aber letztendlich ist jeder große Bordeaux, die über Tausende von Euros kosten, sind eine Cuvée. Also es gibt ganz wenige reinsortige Bordeaux-Weine. Vielleicht noch den einen oder anderen Merlot aus dem Saint-Emilion-Gebiet, aber ansonsten eher weniger. Aha. Und das ist jetzt eine Cuvée aus Cabernet Franc, Spätburgunder und Regent. Fein herb abgefüllt, aber wirklich fein herb mit einer dezenten Auftaktsüße und so einer schönen Herbheit hinterher. Mhm. Und ja, für mich eigentlich wichtig, weil es gibt immer weniger Weinfachhändler. Viele Weine, die ich hier habe, stehen da irgendwann mal im Supermarkt. Und dann bist du einfach in einem Preiskampf. Ne? Ich kann als kleiner Fachhändler nicht diese Preise mitmachen, die im Supermarkt stehen. Also die Supermärkte haben Stücknutzenpreis. Die sagen, okay, ich muss pro Flasche, egal was es ist, vielleicht Betrag X generieren. Und bei mir ist eigentlich eine ganz andere Kalkulation dahinter. Also selbst wenn man so einen Wein hat wie hier, verdiene ich da, kann ich ja sagen, 2,50 Euro dran. Dann muss man ja immer noch ganz viele Flaschen verkaufen, mhm, um eine Pacht und Gehälter zu erwirtschaften.
Also ich meine, ja, also ehrlich gesagt, den Rosina, den kenne ich ja sehr gut, weil ich den zu Hause auch ganz gerne trinke. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir schönes Wetter haben. Das ist ein Wein, der macht ganz einfach glücklich. Der ist nicht süß, der ist auch nicht lieblich. Ich kann nur sagen, der schmeckt ganz einfach sehr gut. Und den kann man auch vor allen Dingen mal mittags trinken, ohne dass man was dabei ist. Wenn man irgendwo im Café sitzt und sagt, ich habe jetzt keine Lust auf einen Cappuccino, dafür ist es auch zu warm, dann kann man den super gut mal eben so genießen. Ja, und abends zum Essen, wenn man leichte Küche mag, viel immer. Salat, ja, schmeckt der super gut dazu.
Das war genau so der Plan gewesen, als ich diesen Wein, ja, mit Beringer, ein kleines Weingut südlich von Freiburg, Maikräflerland, wir sind in Mülheim. Und die sind da einfach super, super Partner für sowas. Ich habe ganz viele andere Weine. Übrigens ganz tolle, süße Weine auch von dem Weingut. Sind eins der, du schüttelst mit dem Kopf, viele mögen sie einfach. Das ist einer mit unserer Schlager auf dem Weinfest. Da zeige ich die Sweet-Weine von denen super. Wer also süß mag, auch für die. Auch da muss man ja sagen, es gibt ja da nicht so diese Schublade. Wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte gerne einen süßen Wein, ich kenne mich gar nicht aus mit Wein, weil ich trinke ja süß, ich bin kein Weinkenner, hat auch damit nichts zu tun. Jeder Winzer macht ganz viele Weine und jeder Wein hat seinen Kunden sozusagen. Ne? Also ich selber muss sie ja nicht trinken, aber wenn jemand was Mildes, was Liebliches möchte, finde ich, sollte er auch sagen, dass er das gerne mag und sich nicht in irgendeine Schublade stecken lassen. Und dann ist es natürlich so, dass wir einfach super Qualitäten dann in dem Bereich auch haben. Ne?
Ja, also der hier ist ja, ich würde mal sagen, so im Abgang eher etwas herber auch. Das habe ich dann schon richtig erkannt. Ja, und mit den süßen Weinen, du hast ja diese Nachtischweine, wo man
genau,
dann...
Dessertweine.
Genau, Dessertweine. Mhm. Das ist dann eine andere Sache, wenn ich dann, was weiß ich, eine Tiramisu habe und ich denke, ja, da passt jetzt nochmal ein Gläschen.
Schöne Auslese dazu.
Ja, irgend sowas. Aber normalerweise, ja, aber das ist wirklich, wie jeder das halt möchte.
Eben.
Ja, ich bin mit den süßen Weinen groß geworden und ich gestehe, früher, wie ich noch Kind war, sonntags, mittags, dann gab es den Schweinebraten bei meiner Oma und dann gab es einen Kröver Nacktarsch. Und dann bekam ich immer so ein Glas Wein, das war dann halb voll mit Wein und halb voll mit Sprudelwasser. Mhm. Und das schmeckte wie Limo, weil das natürlich sehr, sehr süß war auch. Sina, mal eine andere Frage. Du gibst auch Weinseminare und machst Tastings.
Ja, so eher klassische Weinproben, ne? Also Weinseminare, finde ich, das ist ja immer so ein bisschen was Steifes.
Aha.
Während meine Weinproben ja immer so sind, dass ich den Leuten so ein bisschen was zu den Weinen erzähle. Ich nehme immer Informationen mit, aber nicht lehrmeisterhaft. Das will ich jetzt einfach, ist glaube ich, nicht Lehrmeister macht. Du warst schon mal dabei. Ich erzähle immer so kleine Geschichten wie habe ich die Winzer kennengelernt? Wie habe ich die Weine kennengelernt? Was gibt es vielleicht noch für eine Begegnung? Was ist mal auf den Reisen dorthin? Ich mache keine vielen Weinreisen, aber das bisschen, was ich oft mal mache, da passieren dann oft mal ganz skurrile, nette Dinge, die dann einfach erzählt werden. Ne?
Also ich habe da schon auch so ein bisschen was gelernt, weil ich habe zum Beispiel, also ich trinke gerne Wein, aber mich hat das jetzt nie wirklich interessiert, wie kommt die Traube in die Flasche? Und ich habe auch tatsächlich lange Zeit gedacht, dass ein Roséwein aus weißen, ich gestehe das ganz ehrlich, aus weißen und roten Trauben zusammengemischt wird, weil dann kriegst du die Farbe Rosé.
Das ist ja nicht falsch.
Nee, wieso?
Für den Rotling ist es nicht falsch. Das ist die Definition des Rotlings. Also es gibt ja Roséweine, also klassischer Roséwein wird aus roten Trauben hergestellt, leicht angepresst die Trauben, die Farbpigmente der Bärenschale, der Häute lösen sich, bis der Most Rosé ist, dann wird es abgepresst und der Most vergoren. Klassischer Rosé, aber es gibt Rotlinge. Rotlinge, Schillerwein in Württemberg, Schieler in Sachsen, das ist alles Rotling. Und das ist tatsächlich ein Gemisch aus roten und weißen Trauben, deren Maischen, alles zusammen. Und das ist dann wirklich ein Rotling. Also so wird auch, und letztendlich ist es dann in Roséwein, weil es eben aus beiden Trauben hergestellt wird. Der Winzer muss vorher ganz genau sagen, so und so viel Kilo oder Liter Weiß und so viel Liter Kilo Rottrauben, rote Trauben werde ich nutzen für diesen Rotling. Das ist einfach alles. Aber das ist tatsächlich auch eine Art, Roséweine herzustellen.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass man überhaupt Weine mischt? Also, dass man hingeht und ich kann mich nicht daran erinnern, dass man vor 30 oder vor 40 Jahren viele Cuvées hatte. Dann hatte man oder ein Pinot Grigio oder ein Burgunder oder ein Chardonnay oder was auch immer. Aber viele
Cuvées
gab's nicht.
Eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Ein Winzer hat eine Vision von dem perfekten Wein, den er machen möchte. Und ab und zu braucht es einfach mehrere Komponenten, um diesen Wein, um diese Vision wahr werden zu lassen. Ich vergleiche das gerne mit einem Konzert oder mit dem Orchester. Eine Oboe klingt toll, eine Gitarre klingt toll, Violine, Cello, alles zusammen einzeln klingt toll, aber nur zusammen ergibt es letztendlich den Klang des Musikstückes, das man spielen möchte. Und so muss man das auch fast sagen mit einem Wein. Um den perfekten Wein, den oft ein Winzer als Vision hat, braucht es eben mehr. Es braucht eben vielleicht so die Geschmeidigkeit eines Merlots und so ein bisschen die kräftigeren Gerbstoffe eines, sagen wir mal, Petit Verdots. Und vielleicht will man aber so ein bisschen diese Cassisfrucht von einem Cabernet Sauvignon mit haben. Und so muss man dann in verschiedenen Varianten immer wieder ausprobieren, was ist das perfekte Mischungsverhältnis für diesen perfekten Wein.
Aber das heißt doch, dass so ein Winzer mehrere Sorten auch anbauen muss.
Machen ja die meisten. Die meisten haben ja nicht nur Spätburgunder oder nicht nur Müller-Thurgau oder nicht nur Cabernet im Anbau.
Naja, aber man sagt doch auch, dass gewisse
Weine.
Sorten nur in gewissen Regionen.
Das ist dann schon typisch. Es werden typische Weine für die Region angebaut. Das wohl. Also
okay.
Die Winzer
ja.
haben dann natürlich nur diese Weine ja. zur Verfügung für ihre Vision.
Und das haben die früher nicht gemacht, da haben die nur eine Sorte angebaut und das war dann Schuster, bleib bei deinen Leisten?
Ich denke, Cuvées gab es da durchaus auch schon. Das war halt hier bei uns in Deutschland weniger. Bei uns werden tatsächlich mehr sortenreine Weine ausgebaut und ausgebaut als im Ausland.
Mhm.
Da werden mehr Cuvées hergestellt, aber auch bei uns werden es ja immer mehr Cuvées. Wir haben, ich glaube, diese Rebsortenvielfalt, die wir hier in Deutschland haben, dass auch in Winzer, wenn er Weine anbietet, oftmals hast du dann so eine Liste mit 15 bis 20 verschiedenen Weinen von einem Weingut. Das gibt es in anderen Ländern ganz, ganz selten.
Hier ist Radio Ostfriesland. Ich bin Ihre Moderatorin Christina Breuns und Sie hören die Sendung »Kein Blatt vorm Mund«. Heute sende ich live aus dem Weinschmecker in Aurich. Und mein Gast ist die Sommeliere Sina Meisner. Sina, was ist denn der beste Wein, den du selbst je getrunken hast?
Also der beste oder den teuersten? Was wolltest du denn jetzt gerne von dir wissen?
Nee,
also ich für mich als besten eingeschätzt habe damals. Und ich habe mit Sicherheit auch als Sommelier nicht so viele tolle, teure, besondere Weine getrunken wie viele andere. Aber was bei mir nachhaltig geblieben ist, war 1987er Vega Cecilia Unico. Das ist ein Wein, der liegt jetzt, weiß nicht wo, jetzt liegt damals auch so bei 230 Euro. Und da sage ich, das war echt ein Hammerwein. Also der ist wirklich
das war ein
als
Rotwein?
Was Besonderes, ja, ein Rotwein aus Spanien.
Und was machte den so besonders?
Weiß nicht, die Fülle, die Geschmeidigkeit. Er war damals schon 20 Jahre alt und er hatte eine absolute Frische noch gehabt. Also schon, also einfach nachhaltig hängen geblieben, dieser Wein. Ich kann es dir gar nicht beschreiben, was es war, aber es war ein ganz toller Wein.
Gab es da was zu essen bei?
Nee, haben wir damals wirklich so aufgemacht, um einfach diesen Wein an sich wirken zu lassen.
Aha. Gerade Rotwein ist bei mir immer auch stark mit Essen verbunden, finde ich.
Oftmals aber auch mit tollen Gesprächen.
Ja, Gott, ja, auch, ja. Manchmal mangelt es dann vielleicht an den Gesprächspartnern. Aber gut, und was war der teuerste Wein? Das muss ja nicht der beste gewesen sein.
Nee, genau, das war es auch nicht. Aber der teuerste, den ich jetzt getrunken hatte, das war ein Chateau Margaux 1990. Hatte ich mir zusammen mit einem Freund geleistet. Also jeder hat die Hälfte von der Flasche bezahlt. Und wir haben die schon relativ günstig gekriegt. Damals lag die, glaube ich, so bei... Ich meine, bei 1.200, 1.300 Euro. Wir haben die Hälfte bezahlt, weil die aus einem Erbmasse ging. Und wir haben ihn, glaube ich, zu lange liegen lassen, ehe wir ihn getrunken haben. Er war so ein bisschen über den Zenit und deswegen war da ein bisschen die Enttäuschung mit da. Aber auch die Erfahrung muss man ja machen.
Okay. Ja, und wir selbst sind mittlerweile beim Rotwein angekommen, Sina. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir kriegen da noch mal was Neues. Wir kriegen jetzt einen Rotwein.
Ja.
Ich gucke schon mal da auf das Etikett.
Fleur de Marie.
Fleur de Marie. Fleur de Marie. Fleur das de ist Marie. Aber ein schöner Name, ja.
Jawohl.
Und du hast mir vorab schon gesagt, das ist ein Rotwein, den man kalt trinkt.
Zumindest gekühlt.
Oder gekühlt,
Für den Sommer
ja.
gekühlt trinkt.
Ja.
Er ist auch nicht so ein ganz schwerer, sondern wirklich ein etwas leichterer Rotwein. Mhm. Merlot mit ein bisschen Spätburgunder. Und dieses Ganze in gebrauchten...
Thomas, auch
Thomas,
ein Schlückchen?
Thomas, für dich noch ein Schlückchen?
Das Thomas macht mir hier die Technik, nur für die Zuhörer und ja.
Heute ist er mit uns aktiv. Und dann ein bisschen in gebrauchten Barriquefässern ausgebaut. Barriquefässer sind ja diese kleinen Holzfässer, die sehr viel in Spanien natürlich auch benutzt werden für den Ausbau der Weine. Gebrauchte Barriquefässer, dadurch sind diese Holzaromen nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern durch das bisschen Sauerstoff, was durch die Fassdauben an den Wein kommt, wird er ein bisschen weicher und geschmeidiger. Sauerstoff verändert immer im positiven, aber auch sehr oft im negativen Produkte. Mhm. Also einen Apfel schneidest du auf und der wird innerhalb von kürzester Zeit braun. Er ist oxidiert, das ist die Veränderung des Sauerstoffs, was er quasi mit dem Apfel gemacht hat, mit der Optik hauptsächlich erstmal. Und damit hat man natürlich auch immer zu tun in der Weinherstellung. Deswegen kommt da tatsächlich dann auch der Schwefel zum Einsatz in verschiedenen Mengen.
Also ich meine, er hat ja schon eine gute Farbe. Also der ist ja ziemlich, von der Farbe her, ziemlich kräftig.
Ja, kräftig und trotzdem durchlässig, sage ich jetzt mal.
Er prickelt
jetzt nicht
in der Nase.
Dicht. Und er hat so ein bisschen Vanille in der Nase, finde ich. Ne? Der eigentlich so im Positiven riecht er so wie eine klassische rote Grütze in Ostfriesland.
Ja, genau. Ja, das, ja ich kann da jetzt nicht drauf.
Das aber also nicht negativ, sondern wirklich so dieses Potpourri aus so verschiedenen schönen roten Erdbeer, Süßkirsch, Brombeer, Himbeer, so ein bisschen von allem.
Ja, der ist, der ist lecker. Ja, den kann man gut trinken.
Hat nur 11,5 Volumenprozent, also auch ein bisschen leichter vom Alkohol.
Ja.
Und dann ist es leicht gekühlte im Sommer abends draußen zum Grillen. Gibt ja ganz viele, die auch im Sommer ihren Rotwein trinken möchten. Warum nicht mal kühlen? Bei den meisten Gastronomen, wenn wir jetzt wie am Sonntag haben wir 31 Grad, wird uns wieder angesagt. Wenn du irgendwo hier essen gehst, hast du einen Wein, wenn du einen Rotwein trinkst, der über 30 Grad hat.
Ja, ja.
Es wird ja kaum Wein gekühlt. Nee. Und Rotwein muss auch etwas gekühlt werden. Ne? 16 Grad haben wir seltenst. Ja gut, letzte Woche.
Also du würdest
letzte
sagen,
Woche.
Auch wenn ich so einen richtig schweren...
Immer etwas kühlen. Also die braucht keine 20, 23 Grad, wie wir in unseren Wohnzimmern heutzutage haben.
Also ich frage das deshalb, weil mein Opa hatte früher immer eine offene Flasche Rotwein an der Heizung stehen, im Wohnzimmer. Und dann wurde da jeden Abend, also ich komme ja von der A und an der A, also ich weiß nicht, ob das noch so der Fall ist, aber damals waren die Weingläser, die sahen eher aus wie zu lang geratene Schnapsgläser.
Genau.
Und da kam dann der Wein rein und dann hat er sich da jeden Abend so ein oder zwei Gläschen von genehmigt. Aber der war immer gut temperiert, der Wein, weil er stand auch genau an der Heizung.
Ja, es war wahrscheinlich genau sein Geschmack, ne? Das ist vielleicht einfach so sein Geschmack geschuldet, dass er es eben so mochte. Aber eigentlich sagt man so 16 Grad.
Und was 16, ist dran, dass ich jetzt in meinem Restaurant 2 Stunden vor, dass ich komme, anrufe und sage dem Maître, dass er doch bitte meinen Lieblingswein schon mal öffnet, damit sich das Bouquet entfaltet?
Ja, Sauerstoff ist in dem Fall dann wichtig, weil es gibt sehr, sehr kräftige, verschlossene Weine, Rotweine vor allem, die einfach diesen Sauerstoff, diese Oxidation brauchen.
Damit sich der Geschmack nochmal...
Der Geschmack entfalte, die Gerbstoffe nochmal ein bisschen weicher werden. Deswegen vieles des Dekantierens, also des Umfüllens des Weines in eine Karaffe...
Was man ja in Spanien sehr gerne macht.
Hilft einfach, dass dieser Wein, meistens ist das klassische Karaffieren, also einfach in die Karaffe umschütten, damit Sauerstoff rankommt innerhalb von kürzester Zeit. Das Dekantieren ist da eigentlich, um bei nicht filtrierten Weinen, die älter sind, das Depot vom Wein zu entfernen. Aha. Also dass quasi der Rest, die Schwebstoffe, die sich im Laufe der Jahre in der Flasche abgesetzt haben, nicht mit ausgeschenkt werden. Also darum schenkt man dann diesen Wein vorsichtig in eine Karaffe, meistens noch mit einer Kerze unterm Flaschenhals, dass man genau sieht, wann die Trubstoffe kommen. Ganz komplizierte Geschichte, aber geht eigentlich ganz einfach umzusetzen. Aber meistens ist es eher in Karaffieren gemeint, dass man eben den Wein schnell mit Sauerstoff versorgt.
Aha.
Ja, es wird nicht differenziert Bericht erstattet. Und so ein bisschen, also für mich ist Wein ein Genussmittel.
Mhm.
Und ein Genussmittel verschönert Momente in meinem Leben. So, und ich finde aber, es wird eben, wir hatten es im Vorfeld schon mal, ich habe immer oft das Gefühl, dass heutzutage gerade Wein auch gleichgesetzt wird, wie du gerade schon sagst, mit allen anderen Dingen. Es ist halt ein Unterschied, ob ich abends zwei Gläser Wein trinke oder eine Flasche Korn, ohne jetzt den Kornherstellern zu nahe zu treten. Es geht immer um diese Menge. Und dass es da einfach dazu gehört, dieses Leben so ein bisschen sich schön zu gestalten. Und ich finde, alles in einer normalen Dosis kann dem Körper ja Gutes tun. Wer mich kennt, weiß, ich bin im Rollstuhl, ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Eigentlich nicht, aber optisch sieht es zumindest so aus, innerlich nicht. Aber ich mache viel Sport, ich ernähre mich meiner Meinung nach sehr gesund. Also einfach wirklich, ich bin auch vegetarisch unterwegs, war lange vegan, habe gemerkt, ist nicht mein Weg. Ich gehe ins Vegetarische zurück und ich trinke auch immer mal meinen Wein. Wie gesagt, viermal in der Woche, eine Stunde, anderthalb beim Sport. Das Gleichgewicht muss es einfach irgendwie sein.
Genau.
Ne? Also eine gute Kopfhygiene gehört dann, glaube ich, noch dazu. Das sollten wir auch alle nicht ver... Und jetzt zu sagen, bei diesem schönen Wetter, ich setze mich abends hin und trinke keinen Wein, würde mir nicht in den Sinn kommen.
Mir geht es genauso. Also im Prinzip so ein Gläschen Wein und ein bisschen Käse und ein kleines Stückchen Brot und ich bin wirklich der glücklichste Mensch von der Welt.
Ja.
Dazu sagen wir nochmal.
Sagen wir nochmal zu wohl.
Prost.
Auf das Leben und auf die Gesundheit sozusagen.
Ganz genau. Und passend zum Rotwein kommt hier die Band UB40. Das ist die Sendung Kein Blatt vorm Mund. Ich bin Christina Breuns. Meine Gäste sind Menschen aus Ostfriesland, die sich beruflich oder aus Berufung für ihre Mitmenschen einsetzen, sich für Tiere und die Natur engagieren oder den Genuss fördern. Heute geht es um den Genuss und was für einen. Mein Gast ist die Sommeliere Sina Meissner aus Aurich. So, Sina, und jetzt zum Schluss mal Butter bei die Fische. Oder besser gesagt, Wein. Welchen Wein serviere ich denn zum Krabbenbrötchen?
Bier.
Nee.
Nein, du hättest natürlich gerne einen Wein, das ist mir ganz klar.
Ja, also
ein bisschen Wein, der ein bisschen Substanz hat, ein bisschen Geschmack hat, je nachdem, wie das Krabbenbrötchen ist. Ist es mit viel Zwiebeln gemacht, würde ich in die Richtung Grauburgunder gehen.
Mhm.
Ist es eher wirklich, dass man hauptsächlich die Krabben schmeckt, die eigentlich in sich einen sehr zarten Geschmack haben, würde ich eher in die Richtung Weißburgunder tendieren. Weißburgunder Pinot Grigio, also ein Grauburgunder aus Italien, der ein bisschen leichter ist, nicht so intensiv wie unsere Deutschen. So in diese Richtung.
Okay.
Zum Krabbenbrötchen.
Das werde ich mir merken. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, liebe Sina, für das Plaudern.
Schön, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, danke. Ich bei dir. Wir sind ja hier im Weinschmecker. Und einen ganz besonders lieben Gruß an deine Mama.
Danke, werde ich ausrichten.
Die ich von den Weintastings hier kenne. Und damit wird es Zeit, mich für heute von Ihnen zu verabschieden. Ein paar Dinge zum Schluss. Meine Sendung heißt ja ganz bewusst Kein Blatt vorm Mund. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie trivial es ist, in Zeiten wie diesen eine Genusssendung zu machen und so zu tun, als sei die Welt in Ordnung. Ohne verallgemeinern zu wollen, denke ich, dass die meisten von uns den Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, verurteilen. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Und wenn ich das laut ausspreche, geht kein Aufschrei der Empörung durch die Nation. Aber was ist mit dem Krieg, den Netanyahu gegen Palästina führt? Rechtfertigt die Entführung von 251 Menschen den Genozid an einem ganzen Volk? War dieses Attentat im Oktober 2023 die Rechtfertigung, die Israel dafür bislang fehlte? Worum geht es wirklich? Gaza liegt direkt am Mittelmeer, beste Wohnlage für jüdische Siedler. Warum greift Israel ausgerechnet jetzt auch noch den Iran an? geht es nicht bloß darum, vom Krieg in Palästina abzulenken? Man wirft uns Deutschen immer noch vor, im Zweiten Weltkrieg weggeschaut zu haben, als Hitler sich an der Ausrottung der Juden versuchte. Meiner Meinung nach schauen wir jetzt auch wieder weg. Oder trauen wir uns bloß nicht, den Mund aufzumachen, aus Angst, als Antisemiten abgestempelt zu werden. Ich bin wahrlich kein Fan von Recep Erdogan, aber bei einem Besuch im November 2023 in Berlin sagte er, dass Deutschland wegen der historischen Schuld für den Holocaust Israel zu stark in Schutz nehme. Er selbst könne frei reden, denn wir schulden Israel nichts, sagte Erdogan. Ich würde sagen, wir schulden Israel nichts mehr. Was gerade in Palästina geschieht, ist Völkermord. Doch in den großen Medien wird darüber berichtet, als handele es sich lediglich um ein Massensterben von Fischen im Rhein. Wir sollten nicht noch einmal zu Tätern werden, indem wir erneut stillschweigend zusehen oder Waffen an Israel liefern. Das war das Erste, was ich Ihnen zum Schluss der Sendung noch sagen wollte. Des Weiteren möchte ich mich an dieser Stelle bei Thomas Trauernicht bedanken, der mir mit seinem mobilen Tonstudio diesen Ausflug in die Welt der Weine ermöglichte. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Den Podcast hierzu finden Sie auch auf www.igelverein-aurich.de. Warum da? Weil Igel meine Berufung sind. Der Igel gilt laut der internationalen Roten Liste als potenziell gefährdet. Unter anderem deshalb, weil er durch den Rückgang der Insekten nicht mehr genug Nahrung findet. Allerdings brauchen Sie kein teures Igelfutter kaufen, wenn Sie den Tieren helfen möchten. Getreidefreies Katzentrockenfutter mit hohem Fleischanteil ist für Igel nahrhafter und es ist zudem günstiger. Und damit die Katze es nicht wegfrisst, stellen Sie das Futter einfach unter einen stabilen Karton, in den Sie zwei Zugänge von je 10 bei 10 cm schneiden. Tipps zur richtigen Pflege und einem igelgerechten Garten finden Sie auch auf der Homepage vom Igelverein Aurich. Die nächste Sendung von Kein Blatt vorm Mund gibt es am Sonntag, dem 27. Juli um kurz nach 12. Diesmal mit dem DJ Chaco Jelzema, der lange Zeit hier bei Radio Ostfriesland seine Soul-Show präsentierte. Mein Name ist Christina Breuns und so klingt Radio Ostfriesland am Sonntagmittag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.